Er schmeckte den guten Braten und er roch nach Wildbret. Die Rebecca hatte das irgendwie so hingekriegt, dass es nach Wildbret gerochen hat. Und er betastete Jakob die Arme und es war ja das Wildbret von Esau, aber es war nicht das Wildbret Esaus, die Haare von Esau, aber es war nicht Esau. Er roch seine Kleider, ja, das ist Esaus Kleider, aber es war nicht Esau. Isaac hatte sich nicht auf das verlassen, was er gehört hat, hat sich auf seine anderen Sinne verlassen. Er hatte überhaupt das Hören vernachlässigt, das Hören des Wortes Gottes, denn er hatte ein Wort Gottes als Basis. Und wer ein Ohr hat, der höre. Und das hat er nicht getan. Er hat sich auf das andere verlassen, hat sich auf seine Gefühle verlassen, auf seine Empfindungen, auf seinen Geschmackssinn, auf seinen Tastsinn, auf seinen Geruchssinn. Und so hat er sich täuschen lassen. Hat sich auf seine Vorliebe, den Esau, den hat er sowieso geliebt, auf das hat er sich verlassen und hat nicht seinen Denksinn gebraucht, der auf Gottes Wort gegründet werden sollte. Man staunt, dass er hier trotzdem als Glaubenszeuge genannt wird. Aber das ist bezogen auf, dass er dann ja auch im Nachhinein den Jakob noch einmal gesegnet hat. Und dann hat er ihn wirklich im Glauben gesegnet. Es war ja dann, als dann Jakob das Haus verließ. Da segnet er ihn dann wirklich im Glauben auf die Verheißung. Da hat er dann gelernt, wieder auf die Verheißung Gottes zu achten. Da hat er endlich verstanden, dass hier Gott im Spiel war. Und dann hat er im Glauben auf die Verheißung gehandelt. Aber vorher hatte er das lernen müssen, sich nicht auf die Emotionen zu verlassen. Das ist ja auch etwas für uns, was wichtig ist für uns, dass wir uns nicht auf unsere fünf Sinne als solche, als physische Sinne verlassen, sondern auf Gottes Wort. Auf das sollen wir hören. Manche Prediger spielen sehr stark mit den Gefühlen der Leute. Das ist nicht ungefährlich. Wir sollen Gottes Volk lehren, sich auf Gottes Wort zu verlassen und im Glauben zu leben. Nicht auf die Gefühle. Nicht die Gefühle sind der Segen, sondern die Verheißung Gottes ist der Segen. Und manche von uns, vielleicht wir alle, haben unsere Mühe mit uns selber. Da haben wir unsere Hochs und unsere Tiefs. Und dann lassen wir uns von dem mitreißen. Isaak musste lernen, auf das Wort Gottes zu achten. Und so wurde er schlussendlich doch ein Prophet in dem Segen, den er gegeben hat. Im Glauben. Und als solcher wird er hier genannt, als Glaubenszeuge. Im Glauben segnete Jakob im Sterben jeden der Söhne Josefs. Und er beugte sich und huldigte über das Obere seines Stabes hin. Jakob, er glaubte an die Verheißung Gottes, aber in jungen Jahren und lange nachher noch hatte er seine eigenen Ideen, wie man die Verheißung Gottes verwirklichen könnte. Er dachte, er müsse sich das Erstgeburtsrecht so mit ein bisschen Trick erkaufen und dann noch den Segen stehlen. Er machte so ziemlich alles kaputt, fast alles kaputt, was man kaputt machen kann. Die Eltern haben den Sohn verloren. Seine Beziehung zu seinem Schwiegervater Laban hat er kaputt gemacht. Seine Beziehung zu Esau war sowieso schon ruiniert. Und er hatte seine langen Wege zu gehen, seine langen Glaubenslektionen zu machen. Die Rahel stirbt ihm, der Josef kommt weg. Den verliert er, den Simeon hat er monatelang, war der im Gefängnis, hat er verloren. Den Benjamin wollte er, an den hat er sich noch geklammert, schließlich muss er den auch hergeben. Eine Hungersnot im Lande der Verheißung. Ist das der Mann, den Gott segnet? Sieht so der Mann aus, den Gott segnet? Ja, haben wir gelernt in 1. Mose, ja. So sieht es aus. Denn wir sehen im Verlauf der weiteren Geschichte, dass alle diese Wege Gottes nötig waren, um Jakob zu segnen. Und dann konnte Jakob schließlich den wichtigsten Mann, den politischen Herrscher, segnen. Der hat gelernt, nicht auf eigenes egoistisches Denkmuster zu vertrauen. Das ist ja auch wieder für die Hebräer-Empfänger wichtig, nicht auf ihre eigenen Denkmuster zu vertrauen, sondern auf Gottes Wort. Und auch für uns ist es wichtig, nicht auf unser Denkmuster, was wir uns vorstellen, wie unser Leben ablaufen soll. Wir haben alle unsere Vorstellungen. Wir müssen lernen, das abzulegen. Und Gott nimmt uns manchmal durch harte Schulen, nimmt uns ziemlich viel weg und zerschlägt uns vieles aus unseren eigenen Vorstellungen. Und er beugte sich, er lehnte sich auf seinen Stab, er beugte sich und betete an, heißt es hier am Ende seines Lebens. Er huldigte über das Obere seines Stabes hin. Und er konnte seine Söhne segnen im Glauben. Und er wusste, die Zukunft dieser Söhne ist sicher. Warum wusste er das? Er glaubt, im Glauben stehen wir, lesen wir, im Glauben. Er wusste, weil er das Wort der Verheißung annahm, als bare Münze nahm, dass die Verheißung Gottes ist sicher. Und deshalb wusste er, die Zukunft dieser Söhne ist sicher und segnete die Söhne Josefs, den Ephraim und den Manasse. Und dann in Vers 22 lesen wir: Im Glauben dachte Josef am Ende seines Lebens an den Auszug der Söhne Israels und erteilte Befehl bezüglich seiner Gebeine. Josef, der Vizekönig von Ägypten, und hatte alles, was man haben kann. Josef hatte alles. Und doch hielt er an dem Wort Gottes fest und er war überzeugt, dass Gottes Programm geht nicht über Ägypten. Sie hätte sich ja denken können, Gott hat mich in Ägypten als Vizekönig hingestellt. Gott macht jetzt das Programm zur Welterlösung läuft über Ägypten. Die Großmacht, die Supermacht. Gottes Programm für diese Welt läuft nicht über die Supermacht, sondern über das winzige Israel. Paar Familien, 70 Leute. Die Hoffnung für die Welt liegt nicht in Ägypten, sondern in diesem winzigen Israel. Und Josef, obwohl er der König von Ägypten ist, Vizekönig von Ägypten ist, hat immer noch diesen Blick. Das ist erstaunlich. Und im Glauben dachte er am Ende seines Lebens an den Auszug der Söhne Israels. Josef hat gelernt von Abraham, Isaak und Jakob, von den Glauben dieser Männer, die an die Verheißung Gottes geglaubt haben. Israel war nicht im verheißenen Land zu jener Zeit. Israel war da jetzt in Ägypten, ausgezogen sozusagen aus dem Land. Dort in Ägypten lebte ein Enklavenleben in Gosen. Aber der Josef glaubte an die Verheißung Gottes, an Abraham. Ich werde euch herausführen. 1. Mose 15. Ihr werdet Fremdling sein im Lande. 400 Jahre lang und dann werde ich euch herausführen. Israel wird zurückgeführt werden. Und das war dem Josef vor Augen. Und seine Gebeine sollten nicht in Ägypten bleiben. Ich möchte, dass meine Gebeine im verheißenen Land beerdigt werden. Ich will nicht ein Mausoleum in Ägypten haben, sondern ich möchte einer sein in dieser Kette Gottes, in der Erfüllung der Verheißung, zur Befreiung, zur Erlösung der Menschheit. Und das soll über Israel laufen. Das war sein Glaube. Dann lesen wir weiter von anderen Beispielen. Mose, Vers 23, im Glauben wurde Mose, als er geboren, das heißt die Eltern Mose, hieß es hier, im Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern versteckt, weil sie sahen, dass er ein feines, anmutiges Kind war. Und sie fürchteten nicht die Verordnung des Königs. Moses Eltern sahen in diesem Baby etwas Besonderes. Gott hat ihnen geholfen, dadurch, dass das Baby besonders schön war. ein feines Kind. Das griechische Wort heißt ein städtisches Kind. Aber in der Stadt sind alle Leute fein. Städtisch, so, also nicht so irgend so vom Land. Nein, das war ein besonderes Kind. Außergewöhnliches Aussehen dieses Kindes. Das hat den Eltern geholfen. Und sie vertrauten auf Gott, dass das ein besonderes Kind war, und sie riskierten ihr Leben. Tag für Tag vertrauten sie. Und nach 3 Monaten war das Vertrauen so groß, dass sie Gott zutrauten, dass er einen anderen Weg finden wird, das Kind zu bewahren. Sie orientierten sich die ganze Zeit nicht nach dem König, nicht nach dem Pharao, sondern nach Gott. Das wird hier herausgestrichen von ihrem Glauben. Das heißt, sie lebten auch auf eine Zukunft hin. Gott hat eine Zukunft mit diesem Volk. Gott hat eine Zukunft mit unserem Volk. Und so wurden sie Mitarbeiter Gottes. Sie waren nicht einfach so willenlose Werkzeuge. Ja, Gott, vielleicht machst du was, vielleicht nicht. Wir schauen, was du machst. Nein, nein. Herr, wenn wir dein Volk sind, bewahre uns, bewahre dieses Baby. Und gebrauche es für deine Zwecke. Wir wollen Mitarbeiter sein. Und sie wurden Mitarbeiter in dem Werk Gottes, der Erlösung der Menschheit, indem sie Gott zutrauten, dass er dieses Kind jetzt bewahren wird, und haben zuerst das eigene Leben riskiert, das Kind versteckt, und dann haben sie einfach Gott anvertraut und in den Schilf am Ufer des Nils gestellt. Jetzt bist du dran, Herr. Handle. Und sie haben im Glauben gehandelt. Erfahren wir hier. Wir erfahren nicht viel von den Eltern Mose aus dem Bericht selber. Aber hier haben wir neues Licht. Das war Glaube an den Gott. Und sie sagen, wir möchten Mitarbeiter sein in deinem großen Werk der Erlösung. Das ist für uns auch wichtig. Das ist für die Empfänger des Briefes sehr wichtig. Wollen wir Mitarbeiter sein in dem Werk der Erlösung? Wir kleine Menschen, ja. Wir kleine Menschen, wir dürfen ein Mosaikstein sein und ein Glied in der Kette. Wie Gott in dieser Welt den Segen Abrahams bringt, wie Gott in dieser Welt den Segen Abrahams bringt. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wir dürfen ein kleines Stück Mosaikstück sein in diesem Ganzen, ein Kettenglied sein. Ja, man fragt sich, wie die anderen Israeliten gedacht haben. Steht nicht da, aber da waren Eltern, die waren bereit und die hatten diesen Blick, diesen Glaubensblick. Gott wird handeln. Und Gott hatte seine große Freude daran, dass seine Kinder ihm Großes zutrauten, die Eltern hier. Sie waren nicht unrealistische Schwärmer, sondern sie bauten auf die Verheißung Gottes an Abraham. Sie hatten das reine Wort Gottes vor sich und auf das schauten sie, auch wenn die Soldaten des Pharaos kommen. Also ein bisschen Glaube führte zu mehr Glaube, denn Glaube wurde gestärkt. Und Gott hat ein großes Anliegen, dass wir ihm mehr vertrauen. Und dann lesen wir weiter vom Glauben Moses. Ja, die Stimme kommt, geht weg. Vom Glauben Moses. Im Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Er zog es vor, lieber Übles zu erleiden, zusammen mit dem Volk Gottes, als für beschränkte Zeit den Genuss der Sünde zu haben. Für größeren Reichtum als die Schätze in Ägypten hatte er nämlich erachtet die Schmach Christi, denn er sah weg und hin auf die Vergeltung, auf die Belohnung, göttliche Vergeltung. Im Glauben verließ er Ägypten und so weiter. Also hier, Mose hat alles aufgegeben, lesen wir hier. Mose gab alles auf. Und man fragt sich, was veranlasste ihn dazu, alles aufzugeben? Er war schon groß geworden, er war nicht ein, ein ungehorsamer Junge. Die Tochter Pharaos hat ihn aufgezogen. Und es war dann, es heißt ja, als er groß geworden war, hat er sich geweigert. Er war also nicht ein jugendlicher Rebell. Nein, jetzt war er in Verantwortung, war schon 40 Jahre alt. Und was hat ihn veranlasst? Es war nicht ein hitzköpfiger Enthusiasmus, sondern es war ein wohl überlegtes Abwägen. Es war ruhige, bedachte Entscheidung. Das wird uns hier in Vers 25 gesagt. Er hat sich überlegt und dann hat er sich gesagt, so, und welches Übel wähle ich? Es gibt hier zwei Übel, oder? Das eine Übel ist, mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden. Und das andere ist Übel, ist im Genuss der Sünde zu leben. Entweder zeitlicher Genuss der Sünde oder Leiden. Leiden war aber in Wirklichkeit kein Übel. Das war die absolut richtige Entscheidung. Und es hat sich herausgestellt, es war gar kein Übel. Es war gut. Es war sehr gut zu leiden mit dem Volk Gottes. Aber das andere, das ist ein Übel. Das Sünde darf man nie wählen. Das war ihm klar. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten hier noch in dem Hebräer 12. Wir sind jetzt, die Geister der vollendeten Gerechten sind jetzt beim Herrn, sind jetzt bei Gott. Wie Gott sagt, der Herr Jesus sagt, Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott von Toten, sondern ein Gott von Lebenden. Also dann leben sie ihm. Das heißt, Abraham, Isaak und Jakob haben Leben jetzt. Sie haben Leben in der jenseitigen Welt. Sie leben, aber sie sind der Körper ist nicht auferweckt. Dennoch haben sie Leben. Das heißt, wir müssen annehmen, dass Gott ihnen dann also mit dem Tod eine Art geistliches Leben gegeben hat. Das müssen wir annehmen. Sie leben ihm. Sie leben. Also, vorher waren sie nicht wiedergeboren, als sie auf der Erde waren. Die Wiedergeburt von Menschen auf Erden, das geschieht durch den Geist Gottes. Ab Pfingsten, Menschen werden wiedergeboren durch den Geist Gottes. Aber die Toten, die sterben in Christus, oder die Toten, die sterben im Alten Testament, die bekommen Leben. Dann, wenn sie zu ihm kommen, offensichtlich. Also beim Tode offensichtlich. Mehr kann man nicht sagen, oder jedenfalls ich nicht. Und ich denke, wir sollen nicht zu viel sagen, weil wir gar nicht so viel wissen. Aber Tatsache ist, dass die Gläubigen Freude erleben. Lazarus wird getröstet. Im Schoße Abrahams, der Schoß Abrahams ist natürlich eine Metapher, ein Bild, aber dennoch ist die Wahrheit, die bleibt gleich. Er ist er genießt Freude. Nur soweit. Wir sind also jetzt, seht zu, dass ihr den Redenden nicht abweist. Vers 28. Lasst uns, die siebte Aufforderung, lasst uns Gnade haben. Lasst uns Gnade haben. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben oder lasst uns Gnade haben. Die Tatsache, dass wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, motiviert uns. Und die Tatsache, dass es um Gnade geht, nicht um eine Leistung, auch das motiviert uns. Wir wollen jetzt Gnade haben und in dieser Gnade leben. Gott gab uns Gnadengaben zum Dienen. Gott gibt uns Gnade, das heißt in Form von Kraft, vorher in Form von Vergebung. Gnade heißt Vergebung. Gott schenkt uns was. Gnade heißt Hilfe, Kraft. Lass dir an meine Gnade genügt dir. 2. Korinther 12, meine Gnade genügt dir, sagt der Herr Jesus, sie ist ausreichend für dich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, kommt in den Schwachen zur Vollendung. Wir haben also Gnade nötig zum Dienen. Lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott in einer angenehmen Weise, in einer ihm angenehmen Weise den gebührenden Dienst verrichten mögen, mit Scheu
und gewissenhafter, ehrfürchtiger Haltung. Hier haben wir wieder das Wort Eulabeia, diese gewissenhafte Haltung. Gottes Furcht ist ein bisschen zu wenig ausgedrückt. Hier ist es noch, es ist eine gewissenhafte, ehrfürchtige Haltung. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das heißt, wir denken dran, Gott ist ein heiliger Gott. Und deshalb wollen wir ihm mit einer gewissen Ehrfurcht dienen. Das bringt uns zu Kapitel 13. In Kapitel 13 gibt er weitere Anweisungen, jetzt ganz praktische Anweisungen über Liebe und Glauben vor allem. Zuerst über die Liebe. Also erstens von der rechten Liebe. Und alle diese Verse 6, 1 bis 6 handeln von Liebe letztlich. Die Bruderliebe bleibe. Die Frage war, wie lebt man im Glauben, wie lebt man in einem Glauben, der Gott die Treue hält? Wie lebt man jetzt als Christ, als einer, der jetzt festhält das Bekenntnis der Hoffnung und der jetzt bleibt und der Gott die Treue halten möchte? Und er sagt, die Liebe bleibe, die Bruderliebe. Warum soll sie bleiben? Weil sie gefährdet ist, wieder zu weichen. So leicht ist es, dass die Liebe kalt wird, dass man sich nicht mehr trifft und irgendwie wird die Liebe kalt. Das ist ja auch in der Ehe so die Gefahr. Man hat sich einfach daran gewöhnt und man nimmt den Liebesdienst des anderen für selbstverständlich und man drückt sich nicht mehr, drückt nicht mehr Liebe aus. Sie bleibe. Eines Tages wird die Liebe der vielen erkalten in der Welt und leider auch färbt das manchmal auch auf die Gemeinde, färbt das ab auf die Gemeinde. Deshalb die Liebe bleibe. Vers 2, da geht es um die Liebe zu dem Fremden. Vergesset nicht die Fremdenliebe. Die Fremdenliebe, die Gastfreundschaft. Die Liebe zum Fremden, zu dem, der anders ist. Aber hier geht es um Geschwister, die man aufnimmt. Man darf auch andere Menschen aufnehmen. Aber hier geht es um die Gastfreundschaft untereinander. Denn dadurch beherbergten etliche, ohne es zu merken, Engel. Also Gastfreundschaft kann ein Erweis der Liebe sein. Matthäus 25 zum Beispiel. Vers 3, da geht es um die Liebe zu den Gefangenen und Bedrängten. Denkt an die Gebundenen wie Mitgebundene und an die Übelbehandelten als solche, die auch selbst im Leibe sind. Ja, wenn man selber im Gefängnis war, dann kann man sich gut vorstellen, was die anderen durchzumachen haben, die im Gefängnis sind. Und er sagt, wir sollen an die im Gefängnis sind, die gebunden sind, sollen wir so dran denken, als ob wir mit ihnen gefangen wären. Das heißt, man soll sich hineinversetzen in ihre Lage. Man soll sich identifizieren mit denen, die Not leiden, die übel behandelt werden. Und wir sollen dran denken, wir sind auch noch im Leibe. Nochmal. Hier geht es um Gläubige, Mitgebundene. Also der Kontext ist hier die Geschwister, die Gemeinde, Jesu. Da denken wir auch an Matthäus 25, oder? Die Brüder Jesu, oder? Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Brüder Jesu, das sind... Wenn der Herr Jesus sagt, was ihr an den Brüdern Jesu getan habt, das heißt, sie sind natürlich auch eure Brüder. Es geht dort nur um zwei Gruppen. Das würde zu weit führen. Dann weiter als solche, die auch selbst im Leibe sind. Nächstens von der ehelichen Liebe, Kapitel 13, Vers 4. Ehrenhaft sei die Ehe bei allem, in jeder Hinsicht oder bei allen. Beides ist möglich. Und das Bett unbefleckt. Aber Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe ist etwas Ehrenhaftes. Und die geschlechtliche Liebe in der Ehe ist etwas Ehrenhaftes. Deshalb soll es in Ehren gehalten werden. Ja. Das Bett unbefleckt. Befleckt würde es durch Ehebruch. Ehebruch in Gedanken wäre auch ein Ehebruch, allerdings ohne Auswirkungen im praktischen Leben, zum Glück nicht, sonst gäbe es schon viele Katastrophen. Aber ist auch, ist genauso eine Befleckung. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Auch solche, die es nur in Gedanken sind. Es gibt Gedanken-Ehebrecher. Da muss man zu Gott, kommen und das bekennen. Dann Vers 5 und 6 geht es um Geldliebe. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe. Also wir sollen nicht das Geld lieben, was sollen wir denn sonst lieben? Wir sollen den Gott lieben und ihm vertrauen, dass er uns versorgt. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, mit dem Vorhandenen. Denn er hat gesagt, ich werde dich auf keinen Fall verlassen, auch nicht im Stiche lassen, sodass wir guten Mutes sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was soll ein Mensch mir tun? Also, diese Liebe zu Gott soll uns prägen und dieses Vertrauen zu Gott, nicht Geldliebe. An Geld soll man nicht zu viel denken, hat jemand gesagt. Nur nicht zu viel ans Geld denken. Das würde man lieb gewinnen. Man denkt sich, ja gut, dickes Bankkonto, dann bin ich sicher. Bin ich sicher. Was ist meine Sicherheit? Was ist meine Sicherheit? Welchen Platz haben die irdischen Dinge in meinem Leben? Und welchen Platz hat Gott, die Liebe zu Gott in meinem Leben? Woran hänge ich wirklich? Woran hänge ich wirklich? Und woran man hängt, das merkt man, wie man reagiert, wenn einem etwas weggenommen wird. Wenn das Auto kaputt geht, Katastrophe. Wirklich? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Auch wenn es der Sohn kaputt gefahren hat. Bitte? Ja. Wir gehen einkaufen. Was sagt die Bibel über das Einkaufen? Ja, wir müssen schon einkaufen, das ist schon richtig. Aber muss ich fragen, ich soll doch lernen, mit dem zufrieden sein, was ich habe. Meine Frau, die geht nicht einkaufen, die geht immer zum Flohmarkt und zu diesem und jenem. Und da findet sie, da kriegt sie so viel Sachen oder da kriegt sie Hilfsgüter. Dann sagen sie, weißt du, da sind Hilfsgüter dabei, aber such dir alles Beste vorher raus und dann gibt es weiter. Und dann sammeln sie sich Sachen an und ich sage, was machen wir mit so vielen Sachen? Wir haben es nicht einmal gekauft und haben jetzt so viele Sachen. Wir müssen die wieder loswerden. Und das ist oft dann eine richtige Not, oder? Und manche andere, die kaufen sich Sachen und wissen dann auch nicht mehr, wie sie loswerden. Wir müssen schauen, dass wir uns nicht zu viel anhäufen. Wir sollen mit dem Vorhandenen zufrieden sein. Wir gehen nicht deshalb einkaufen, weil wir einfach zu unzufrieden sind mit allem, was wir haben, sondern wir sollen das einkaufen, was halt nötig ist, wirklich. Weiter. Diese Liebe, wir sollen zufrieden sein mit dem, was vorhanden ist und auf die Verheißung Gottes achten, der gesagt hat, ich werde dich auf keinen Fall verlassen. Das ist schön. Im Griechischen steht ja nicht nur, ich werde dich nicht verlassen. Im Griechischen ist hier eine starke Verneinung. Ich werde dich auf keinen Fall, keineswegs werde ich dich verlassen und gar nicht im Stiche lassen. Das Griechische hat eine starke Verneinung hier. Gott hat sich verpflichtet, die Gläubigen, die Glaubenden zu bewahren und nicht im Stiche zu lassen. sodass wir wirklich guten Mutes sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich werde mich nicht fürchten. Vers 7 bis 17 von der Beziehung zu den Leitenden und ihrem Glauben. Vers 7 bis 17. Vorher geht es, Vers 7 geht es um Leitende, Vers 17 geht es um Leitende und dazwischen geht es um den Glauben und den Glaubensinhalt dessen, was diese leitenden Leute uns mitgeteilt haben. Also, hier haben wir zuerst drei Aufgaben, Vers 7. Drei Aufgaben, die erste Aufgabe in Vers 7, die zweite Aufgabe Vers 7 bis 16 und die dritte Aufgabe in Vers 17. Die erste Aufgabe, denkt an eure Leiter, an eure Leitenden, welche euch das Wort Gottes sagten. Das sind nicht nur einfach Gemeindeleiter, wie wir sie so kennen, oder Pastoren, oder wie wir sie nennen wollen, nicht nur so gemeint, das sind die Leiter in Gottes Volk. Es gibt immer wieder Geschwister, die Gott verwendet, als leitende Geschwister, egal ob sie am Ort sind oder ob sie unterwegs sind oder ob woanders sind und wir dürfen von ihm, von dem anderen profitieren. Es waren hier also Geschwister da, vielleicht sind auch die Apostel gemeint, aber wahrscheinlich mehr als die Apostel, denn eure Leitenden, nicht nur die erste Generation, auch weitere dann, viele sind schon gestorben von ihnen. Die, die euch das Wort Gottes gesagt haben, das übrigens ist der Wert. Deshalb haben sie so einen großen Wert, diese Leiter. Weil sie das Wort Gottes in den Mund genommen haben und das Wort Gottes verkündigt haben. Deshalb sind sie so viel wert. Aber deshalb wollen wir auch auf ihr Leben schauen. Denn niemand kann wirklich Gottes Wort weitersagen, wenn er nicht entsprechend lebt. Das ist immer das Zittern eines Lehrers und da mein Gebet und Bitte an euch. Man kommt sich immer wieder als ungenügend vor, wenn man sieht, was habe ich den Leuten alles gesagt und wie wenig habe ich davon wirklich jetzt selber wirklich ins Leben umgesetzt. Da möge der Herr uns helfen und Gnade schenken, dass wir nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Zweite Aufgabe, man soll ihren Glauben nachahmen, Vers 7 am Ende, schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung, ihres Lebenswandels an und ahmt deren Glauben nach. Wie haben die abgeschlossen? Und das schaut euch an und macht es auch so. Lebt auch so. Das ist gut, wenn wir an Brüder denken, die den Lauf vollendet haben und uns mit dem beschäftigen, wie sie jetzt den Glaubensweg gegangen sind. Ihren Glauben wollen wir nachahmen. Welches Verständnis von Sünde? Ich meine, Mose hat natürlich viel gelernt von seinen Eltern. Und die Eltern haben ihn ja einige Jahre aufgezogen, wir wissen nicht wie viele Jahre, aber die ersten Jahre, so ein Kind kann in den ersten Jahren sehr, sehr viel lernen. Kommunisten haben gesagt, gib mir dein Kind 3 Jahre, ich mache einen Kommunisten draus. Gib mir das, lass mir die ersten 3 Jahre ein Kind erziehen, es wird ein Kommunist. Er hat viel gelernt. Er hat gelernt, hat ja weiteren Kontakt gehabt, offensichtlich zur Familie. Er wusste, wer seine Eltern waren. Es waren die Gebete der Familie da. Es war das Studium der Geschichte, er kannte die Geschichte Israels, offensichtlich. Er kannte die Verheißung Abrahams, offensichtlich. Und er hatte Kontakt zu Israeliten auf jeden Fall. Er war sich immer bewusst, woher er kam. Es ist hier mal lauter, ein Bruder hat gesagt, er wog ab, er wählte, er weigerte sich und er wechselte das Volk und wechselte das Land. Lauter wie. Er wog ab, er wählte, er weigerte sich, er wechselte das Volk und schlussendlich er wechselte das Land. Nämlich als er auszog. Er wog ab, er wählte, er weigerte sich, wechselte das Volk und wechselte das Land. Also ganz mit Bedacht. Eine sehr kluge Entscheidung. Sehr kluge Entscheidung. Denn er wusste, die Schmach für das Volk ist nur begrenzt, ist zeitlich begrenzt. Die Schmach. Und die Sünde in Ägypten ist auch zeitlich begrenzt. Die Sünde in Ägypten ist zeitlich begrenzt, der Genuss ist zeitlich begrenzt und dann kommt ewige Schmach auf der einen Seite oder hier die zeitliche Schmach und dann kommt ewiger Genuss. Jetzt darf man wählen. Was wollen wir lieber? Zeitlicher Genuss und ewige Schmach oder zeitliche Schmach und ewiger Genuss? Er hat das Richtige gewählt. Er schaut ja auf die ewige Belohnung, auf den ewigen Genuss. Und da ist was, was mir heute Morgen ist ganz wichtig geworden ist. Ich habe das nicht gesehen. Man liest den Vers und liest und liest und merkt es nicht, was da steht. Vers 27. Im Glauben verließ er Ägypten. Er hatte den Grimm des Königs nicht gefürchtet. Das wissen wir, das erfahren wir gar nicht im zweiten Mose. Das ist etwas, was wir hier erfahren. Er hatte den Grimm des Königs nicht, den Grimm des Königs nicht gefürchtet. Ich habe mir immer gedacht, ja, das war eine voreilige Handlung. Da hat er den Ägypter erschlagen und jetzt muss er laufen. Das hast du davon mit deinem voreiligen. Aber auch Apostelgeschichte 7 ist es auch nicht so. Apostelgeschichte 7 heißt es, er merkt, oder das Volk Gottes war einfach noch nicht bereit für den Befreier. Das war Taktik. Es war nicht Furcht vor dem König. Er hatte den König nicht gefürchtet. Furcht vor dem Zorn des Königs. Der König, der wird mich jetzt umbringen. Huch, jetzt muss ich fürchten, jetzt muss ich fliehen vor dem König. Steht da, er hatte den Zorn des Königs nicht gefürchtet. Das war nicht der Grund, warum er geflohen ist. Steht ganz schön da. Er hatte den Zorn des Königs nicht gefürchtet, als er floh aus Ägypten. Im Glauben floh er. Im Glauben verließ er Ägypten. Ging in die Wüste. Und es geht nicht, hier ist nicht vom Auszug die Rede. Wir sind noch nicht so weit. Der Auszug kommt in Vers 28. Zuerst geht er weg von Ägypten ins Land Midian im Glauben. Hatte den Grimm des Königs nicht gefürchtet, denn er hielt stand, als sehe er den Unsichtbaren. Oder denn er harrte aus. Als sehe er den Unsichtbaren. Ich habe noch was vergessen. Vers 25, er achtete es für größeren. Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Ungemach zu erleiden. Das Volk Gottes, das war für ihn kein leerer Ausdruck. Volk Gottes, das bedeutete für ihn so viel. Ich bin hier am Hofe des Königs, des Pharaos, und da ist das Volk Gottes versklavt, entwürdigt. Aber das Volk Gottes, dieses Volk Gottes spielt eine wichtige Rolle in der Erlösung der Menschheit, im Gottesprogramm zur Erlösung der Menschheit. Dieses Volk Gottes hat ein besonderes Verhältnis zu Gott. Stelle ich mich zu dem Volk Gottes oder nicht? Und jetzt denke ich mir an die Leser. Das sind die Leser, die Empfänger des Briefes, Gläubige. Und sie sind jetzt in der Frage, will ich mich zu Jesus Christus und zu seinem Volk stellen? Dieses mickrige, kleine Ding da, ein paar Gläubige da irgendwo verstreut und da ist das Judentum. In aller Kraft und Herrlichkeit. Ein Judentum, das den Messias verlassen hat und zur Welt geworden ist. Aber da ist das Volk Gottes mit diesem Christus verbunden, in Verbindung mit diesem Christus. Und dieses kleine Völklein soll eine große Rolle spielen? Da sind die paar Gläubigen in Frankenthal und Hönningen und wo auch immer. Da sind diese paar Gläubigen. Und die sollen eine besondere Rolle spielen in Gottes Erlösungsplan für diese Welt. da sind die Supermächte, da sind die Präsidenten und die Europäische Union und alles Mögliche. Da ist das Leben. Und ich, kleiner, mit ein paar Christen da in meiner Umgebung. Mose glaubte, dass dieses kleine Volk Gottes der Kern ist für die Erlösung der Menschheit. Da wird Gott jetzt was tun. Und die Basis seines Glaubens war das Wort Gottes, die Verheißung Gottes an Abraham. Glauben wir das auch, dass das Volk Gottes, dass ich mit dieser Schar verachteten Christen, oft entwürdigt, dass wir eine besondere Rolle spielen in der Geschichte der Menschheit überhaupt? Und Mose hat gewusst, es gibt keinen größeren Dienst, als hier zu dienen, als diesem Volk Gottes zu dienen, für dieses Volk Gottes zu leben. Nein, jetzt flieht er. Er kommt als Befreier und wir lesen in Apostelgeschichte 7, dass das von Gott war. Es war nicht einfach so ein voreiliger Zug von Mose. Ja, der unreife Mose hat einfach viel zu früh gehandelt. Nein, Gott schickte ihn als Befreier, aber wer hat es nicht verstanden? Wer war nicht bereit? Das Volk war nicht bereit. Mose war bereit. Mose war gereift. Mose war der Mann Gottes, den Gott schicken wollte. Aber das Volk war nicht bereit. Apostelgeschichte 7. Sie haben nicht erkannt. Das ist Vers 20, oder? Zu dieser Zeit wurde Mose geboren und war Gott fein. Der wurde 3 Monate im Hause seines Vaters ernährt und aufgezogen. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos für sich auf und zog ihn auf sich zum Sohne. Und Mose wurde erzogen, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Taten. Als er volle 40 Jahre alt war, stieg der Gedanke in sein Herz, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu schauen. Und als er sah, wie einem Unrecht geschah, leistete er Gegenwehr. Er schlug den Ägypter und schaffte den Unterdrückten Recht. Er meinte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Vers 25. Aber sie verstanden nicht. Und dann Vers 27, einer von diesen Israeliten: Wer setzte dich zum Obersten und Rechtssprecher über uns? Vers 28, willst du mich etwa auch umbringen, auf der Weise umbringen, auf die du gestern den Ägypter umbrachtest? Auf dieses Wort hin floh Mose. Israel war nicht bereit. Israel war nicht bereit. Und es war gut, dass er dort in die Wüste ging. Und dort hat er weiterhin immer diesen Gedanken gehabt. Oh, der hat nicht gesagt, ich bin ein Versager und es wird wahrscheinlich doch nichts aus meinem Leben und jetzt dann lassen wir es halt. Dann werde ich halt Hirte für mein restliches Leben und dann gehe ich sterben und fertig. Nein, das war nicht seine Absicht, Hirte für immer Hirte in der Wüste zu bleiben. Aber er hat gewartet auf die Zeit und dann hat Gott gehandelt und hat Gott gesagt, so jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit. Natürlich hat er auch seine Schwächen, er sagt, ich kann nicht reden und so weiter, aber er war, es heißt, oder wir lernen das hier, im Glauben hat er gehandelt und schlussendlich das Passa vollzogen. Oder im Glauben hat er das Passa vollzogen. Er lebte, als sähe er den Unsichtbaren. Er harrte aus. Es war nichts sichtbar. Nichts. Da ist er in der Wüste. Nichts sichtbar. Er lebte, er harrte aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und dann im Glauben hat er das Passa vollzogen und das Besprengen mit Blut, damit der die Erstgeburt umbrachte, sie nicht antaste.
Im Glauben zogen sie wie auf dem Trockenen durch das Rote Meer, von dem die Ägypter verschlungen wurden, als sie den Versuch machten. Der Auszug geschah ebenfalls im Glauben. Sie stehen vor dem Meer und sie müssen wiederum mit einem unsichtbaren Gott rechnen, mit einer Unmöglichkeit, und Gott macht das Unmögliche möglich. Sie gehen durch das Rote Meer auf dem Trockenen. Im Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie während 7 Tage umzogen worden waren. Ebenso, die Israeliten haben da rundherum ziehen müssen, 13 Mal um die Stadt Jericho herumgezogen, zuerst 6 Mal und dann nochmal 7 Mal dazu. Und man fragt sich, wieso mussten die sie denn so oft herumziehen? Das ist ja irgendwie doch ein bisschen eine sinnlose Sache. Nein, es war nicht sinnlos. Die Israelis sollten sehen, aussichtslos. Aussichtslos. Und sie ziehen herum. Sie haben sehr genau die Stadt gesehen. Sie haben sehr genau die Mauern gesehen. Und wir haben ja viel Zeit gehabt in dieser Woche. Aussichtslos, menschlich gesehen, so eine Stadt einzunehmen. Absolut unmöglich. Aber im Glauben fielen die Mauern Jerichos, weil sie auf Gott vertrauten. Menschlich gesehen unmöglich, aber mit dem Glaubensauge sehr wohl möglich. Rahab, Vers 31, im Glauben wurde die Hure Rahab, nachdem sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte, nicht zusammen mit denen umgebracht, die im Unglauben ungehorsam waren. Rahab ist eine besondere Geschichte. Ich habe diese Geschichte sehr gern in Josua Kapitel 2 und auch die weiteren Kapitel dort. Die Rahab war eine Hure. Die lebte das älteste Gewerbe, wie man so sagt, in der Welt. Lust ohne Liebe und Liebe ohne Treue, Liebe ohne Moral. Das war auch die ganze Art von der Kanaan, das war die kananitische Art. Oder die Kananiter, die hatten ja da in besonderer Weise auf diesem Gebiet besondere Schwächen. Kinder Kanaans. Hatten ihre Götzen, tote Götter. Götter, die keine Person sind, die keine persönliche, diese Götter kennen keine persönliche Liebe. Nichts. Entpersönlichte Statuen und dahinter tote Götter. Und die Hurerei, Götzen und Götzendienst und Hurerei sind in der Bibel geht immer gepaart, interessanterweise. Die zwei, die gehören zusammen. Götzendienst und Hurerei. Es geht bei der Hurerei geht's um entpersönlichte Liebe, eine Liebe ohne die wirkliche Personbeziehung. Geschlechtliche Liebe ohne echte Treue, ohne Moral. Und Rahab, diese Frau, hört jetzt von einem Gott der Liebe und der Treue, von dem Gott Israels. Und es heißt, sie hörte und sie glaubte, sie nimmt diese Kundschafter auf, weil die Kundschafter sie diesem Gott, Botschafter von diesem Gott sind und diesen Gott vertreten. Und sie zeigt jetzt ihre Bundestreue diesem Gott gegenüber. Sie will auch diesem Gott treu sein und sie nimmt die Kundschafter auf. Und jetzt hat sie die Kundschafter im Haus und jetzt muss sie sich schnell verstecken. Gut, sie hat sie versteckt, da oben im Dach, und dann sind die Polizei ist wieder weg, und dann holt sie die Leute runter, und dann ist dieses Gespräch dort in Josua 2. Vielleicht sollten wir da ein paar Verse lesen. Möchte jemand vorlesen, Josua 2, ich glaube, es ist Vers 9 bis 13. Josua 2, Vers 9 bis 13. Habe ich mir hier aufgeschrieben, dürfte diese Stelle sein.
bisschen schade, dass die deutschen Übersetzungen das Wort Jahwe nicht übersetzen. Denn, also Jahwe als Herr übersetzen. Denn da verliert die Geschichte ein bisschen die Pointe. Denn sie sagt, wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schiffes ausgetrocknet hat. Und nun schwört mir doch, Vers 11, denn Jahwe, euer Gott, ist der Gott im Himmel. Und so schwört mir doch bei Jahwe. Da war diese Frau und sie hat jetzt ein Problem. Sie will gerettet werden. Da sind zwei Kundschafter. Sie hat ihnen das Leben gerettet. Die lässt sie jetzt dann raus. Aber wie kann sie gerettet werden? Denn sie weiß, dass der Gott Israels mit diesem Volk ist. Und es war ein großes Risiko, diese Leute aufzunehmen, diese Kundschafter aufzunehmen. Aber jetzt hat sie noch ein großes Risiko. Versprecht ihr mir, dass ihr mich rettet? Versprechen. Liebe ohne Treue. Sie hat Erfahrung von Menschen, die Liebe ohne Treue wollen. Sie hat Erfahrung von was es heißt, dass Menschen ihre Versprechen nicht halten, oder? Eheversprechen nicht halten. Gehen wir halt zur Hure. Rahab. Wie viele Männer hat sie schon gehabt, die nicht treu waren? Jetzt sind wieder zwei da. Ihr Leben hängt davon ab, dass diese Menschen treu sind. Und ihr Versprechen, dass sie, wenn die Stadt dann zerstört wird, dass sie die Rahab bewahren. Ihr Leben hängt jetzt davon ab. Und bei was soll sie jetzt schwören lassen? Was gibt ihr die Garantie, dass diese Menschen, diese zwei Männer, die das Versprechen halten? Wie kann sie sich die Treue dieser Männer garantieren? Dann sagt sie, okay, schwört mir bei Jahwe. Bei Jahwe. Das ist das Garantiemittel. Jahwe heißt der treue Gott, der ich bin. Der Gott, der seine Verheißungen wahrmacht. Der Gott, dem Mose sich als der treue Gott offenbart hat. Nun schwört mir doch bei Jahwe, dem Gott der Treue, dem Ewigen, dem Zuverlässigen, dem, der seine Verheißungen wahrmacht. Bei diesem Gott, wenn Gott wirklich treu ist, und dann bin ich sicher. Sie schwören bei Jahwe. Und sie weiß, jetzt hängt mein Leben an der Treue Jahwes. Denn die haben geschwört bei diesem Jahwe. Und wenn Jahwe treu ist, dann bin ich sicher. Sie vertraut, dass dieser Jahwe sie liebt und ihr treu bleiben wird. Das erste Mal im Leben lernt sie eine Liebe kennen, die mit Treue verbunden ist. Mit Treue gepaart ist. Wird Gott sie im Stich lassen? Niemals. Und jetzt kann sie ruhig sein. Jetzt vertraut sie und jetzt kann sie ruhig schlafen. Sie hat sich von ihren Götzen wegbekehrt hin zu dem lebendigen und treuen Gott. Sie hat sich von den Götzenbildern wegbekehrt zu dem lebendigen und treuen Gott. Das steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Nicht nur die Hure Rahab war das, sondern auch andere. Andere Menschen aus den Heiden haben sich, da heißt es 1. Thessalonicher 1, Vers 9, der Paulus erzählt von den Thessalonichern, wie ihr euch bekehrt habt von den Götzenbildern weg hin zu dem lebendigen und wahren Gott, hin zu Gott, um einem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ein Gott, der wahr, zuverlässig ist. Und ihr Glaube an den treuen und liebenden, lebendigen Gott wird sie nie im Stich lassen. Und wir lesen im Hebräerbrief später dann auch noch, ich werde dich nicht verlassen und werde dich nicht im Stich lassen, sodass wir guten Mutes sagen können, der Herr ist mein Helfer. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Hebräer 13, Vers 5 und 6. Der Herr ist mein Helfer und ich werde mich nicht fürchten. Was soll ein Mensch mir tun? Und dann hat sie dann war sie sicher. Und wir lesen hier, im Glauben wurde die Hure Rahab nicht umgebracht. Durch den Glauben. Das, also das war das Entscheidende. Warum wurde Rahab nicht umgebracht? Weil sie auf diesen Yahweh, den Treuen und Zuverlässigen, ihr Vertrauen gesetzt hat. Die 2. Hebräer 13, Vers 5 und 6. Ich werde dich nicht im Stich lassen und nicht verlassen. Dieser treue Yahweh. Und wir gehen weiter. Wir können leider nur kurz verweilen bei diesen gewaltigen Glaubenszeugen. Und was sage ich noch, denn die Zeit würde mir nicht reichen beim Erzählen von Gideon, Barak und auch Simson und Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben, jetzt kommen drei Erfolge, Königreiche überwunden haben, Gerechtigkeit bewirkt haben und Verheißungen erlangten. Erfolge durch den Glauben, oder? Königreiche überwunden, Gerechtigkeit bewirkt, Verheißungen erlangt, große Erfolge durch den Glauben. Und jetzt kommen drei Bewahrungen durch den Glauben. Löwenmäuler verschlossen, des Feuers Kraft löschten und des Schwertes Schärfe entkamen. Das eine ist Daniel, die Freunde Daniels, Elia und Elisa und so weiter. Drei Erfolge, drei Bewahrungen. Jetzt kommen drei Kräftigungen. Von Schwachheit zu innerer Kraft kamen, im Krieg starke wurden und Armeen von Fremden zum Weichen brachten. Also drei Erfolge, drei Bewahrungen, drei Kräftigungen. Von Schwachheit zu Kraft kamen, wir denken an Gideon. Im Krieg stark wurden, wir denken an Jonathan und andere. Armeen von Fremden zum Weichen brachten. Wir denken an David und Goliath und andere, also David, wie er Goliath besiegt hat und so weiter. Frauen, 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Wir denken nach Sarepta und die Sunamitin unter Elia und Elisa. Aber jetzt, das ist nicht nur das eine. Es war nicht nur, es gibt Beispiele, wo Menschen was gewonnen haben durch den Glauben, wo sie Großes bekommen haben durch den Glauben. Jetzt geht es ums Verlieren. Ab Vers 35 in der Mitte. Andere aber wurden gefoltert, da sie, um eine bessere Auferstehung zu erlangen, die Erlösung nicht annahmen, nicht ergriffen. Eine bessere Auferstehung. Was ist besser als Auferstehung ins Leben zurück, wie die Sunamitin ihr Kind wiederbekommt oder wie die Frau, die Witwe von Sarepta ihren Sohn wieder zurückbekommt aus dem Toten. Was gibt es Besseres als so eine Auferstehung? Die Auferstehung ins ewige Leben, wo man nicht mehr stirbt. Das ist eine bessere Auferstehung, eine viel bessere Auferstehung. Eine, die erst in der Zukunft erfolgen wird. Jetzt kommen vier Arten von Verfolgung. Andere nahmen Prüfung an. Spott, Geißel, Fesseln, Gefängnis. Spott, Geißel, Fesseln, Gefängnis. Vers 36. Vier Arten von Verfolgung. Jetzt kommen vier Arten von Märtyrertod. Gesteinigt, zersägt, versucht und durchs Schwert getötet. Versucht heißt hier wahrscheinlich durch Folter oder sonstige Versuchungen, um sie zu Fall zu bringen. Das ist die Lesart des traditionellen Textes hier. Gesteinigt, zersägt, versucht und starben durch das Schwert. Hier kommen vier andere Leiden. Sie zogen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, also mussten herumwandern Mangelleidende, Bedrängte, Übelbehandelte. Wir denken an Elia, wir denken an David. Als Übelbehandelte, Klammer, deren die Welt nicht wert war, sie irrten umher in Wüsten und auf Berggegenden und in Höhlen und in Erdlöchern. Wir denken an David, wir denken an die Propheten zur Zeit Elias und so weiter. Und diese alle, jetzt kommt die Schlussbemerkung, und diese alle, denen durch den Glauben Zeugnis abgelegt wurde, erhielten nicht die Verheißung. Das ist es mit dem Glauben. Auf der einen Seite sehen wir Glaubenshelden und Gott, sie haben durch den Glauben Großes vollbracht. Auf der anderen Seite sehen wir Glaubenshelden und sie haben durch den Glauben verzichtet auf vieles. Sie mussten verzichten. Gott hat es so geführt. Wie Gott uns führt, das ist seine Sache. Wir wissen nicht. Erleben wir durch den Glauben große Siege, große gewaltige Sachen, die der Herr durch uns tut und wir freuen uns? Oder erleben wir durch den Glauben Gefängnis und Leid und Schmach? Das ist eine Sache der Führung Gottes, aber es ist durch den Glauben. Wir leben in beiderlei Hinsicht leben wir im Glauben an den Unsichtbaren. Sie erhielten das Zeugnis oft erst nach dem Tod. Viele von diesen Glaubenszeugen haben erst nach dem Tod von Gott das Zeugnis gehabt und Gott sagt zu ihnen: Wohlgetan, guter und treuer Knecht. Ja. Vers 33, warte mal, muss ich gerade im Griechischen nachschauen. Vers 33. Ja, das dürfte das gleiche Wort sein. Ich schaue gerade nach. Verheißungen erlangten. Enttüchern, das andere war 39. Ist nicht das gleiche Wort. Das eine heißt davontragen im Sinne von in Empfang nehmen. Und das andere heißt einfach eine Verheißung bekommen. Sie haben Verheißungen, das heißt hier, sie haben Verheißungserfüllungen erlangt. Das heißt, sie haben erlebt, wie Gott ihnen die Erfüllung von Verheißungen, erlebt, oder? Sie haben erlebt, wie sich Verheißungen erfüllt haben. Gott hat ihnen etwas verheißen und sie haben das auch im Glauben festgehalten und sie haben dann die Verheißungserfüllung erlebt. Aber die anderen wiederum nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir da recht viel draus machen sollen, dass das hier nicht das gleiche griechische Wort ist. Sie trugen die Verheißung nicht davon, das heißt, sie haben die Verheißungserfüllung nicht erlangt. Die einen haben es erlangt, oder? Die einen haben viele haben was erlebt, haben große Siege erlebt. Und andere haben nichts in der Hand, sind so gestorben. Aber sie haben im Glauben gelebt, im Glauben haben sie daran festgehalten, da Gott in Bezug auf uns etwas Besseres vorgesehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also Lange hat hier, der Kommentator Lange, obwohl ihnen das Glaubenszeugnis ausgestellt worden war, Vers 39, obwohl ihnen das Glaubenszeugnis ausgestellt worden ist, haben sie nicht die Verheißung erhalten. Die Verheißung ist die des Messias, des neuen Bundes, das Bessere, das der Verfasser im Brief immer wieder gegenüber dem Alten hervorgehoben hat. Also, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, das Bessere ist das vollendete Heil in Christus, der Messias selbst, sein Königreich. Ohne uns sollen sie nicht vollendet werden, ohne uns sollen sie nicht die Auferstehung erleben. Wir werden alle gemeinsam dann, das hat Gott so gemacht, die müssen alle aufeinander warten. Und dann kommen sie alle gemeinsam zur Auferstehung. An jenem Tag, wenn der Herr Jesus wiederkommt, gibt es ein Volk Gottes, nicht zwei Völker Gottes, ein jüdisches und ein christliches, eine alttestamentliche Gruppe und eine neutestamentliche Gruppe. Nein, ein Volk Gottes, eine große Gemeinde. Sie alle erhielten den Heilsstand nicht zu Lebzeiten. Sie erhielten den Heilsstand nicht zu Lebzeiten. Wenn Gott die Alten auf die Erfüllung der Verheißung warten ließ, so tat er es wegen der Heiligen des neuen Bundes. Und Gott wollte, dass das sei, dass alle, die seinen alle zugleich die Vollendung erlangen. Die Versetzung des Alten in den Stand der Vollendung in Christus konnte nicht vorher stattfinden und nicht ohne die Sammlung und Auferstehung der Heiligen des neuen Bundes. Die Heiligen des neuen Bundes sollten nicht ausgegrenzt werden von der Zahl derer, die die Vollendung erlangen. Sie werden alle zusammen. Schlatter sagt, der späteren wegen müssen die früheren warten. Gott Glauben erweisen und im Glauben nicht nur leben und leiden, sondern auch sterben, ohne die Verheißung zu empfangen. Denn der Festsaal Gottes ist noch nicht voll und noch sind nicht alle Gaben Gottes reif geworden. Mussten aber die Alten unsertwegen im Glauben verharren, damit auch wir im Reiche Gottes noch Raum hätten, wie sollten wir uns weigern, ihnen auf ihrem Glaubensweg nachzugehen und so wie sie zu hoffen, mit der lebendigen Hoffnung, die an den Unsichtbaren gebunden ist. Schlatter, sehr schön ausgedrückt. Also die Späteren müssen wegen der früheren, Entschuldigung, der späteren wegen müssen die früheren warten. Also die Ersten müssen warten auf die Zweiten. Und dann werden sie alle zusammen vollendet. Eine große Gemeinde. Dann wollen wir jetzt auch noch, wenn die so lange gewartet haben, dann wollen wir doch auch jetzt noch ein kleines Stück gehen. Das war Schlatters Zitat zu dieser Stelle, Hebräer 11, Vers 39, muss das irgendwo bei Schlatter stehen. Adolf Schlatter. Dann, damit schließt hier die Schilderung der Glaubenszeugen. Es wurde uns klar und deutlich vor Augen geführt, was das für ein Glaube ist, der durchhält. Und wir kommen zur Pause.